Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute dreht sich alles um Alkohol. Ganz genau zu sagen, um Sucht, um Alkoholsucht. Ich habe mich gefragt, ob Yoga und Alkohol eigentlich zusammenpassen. Als ich meine erste Yogalehrerausbildung gemacht habe, habe ich mit dem Rauchen aufgehört, Schritt für Schritt, und angefangen, Alkohol einzuschränken. Ich trinke noch ganz, ganz selten Alkohol, aber ich verbiete es mir nicht. Yoga und Alkohol passt meiner Meinung nach nicht so ganz zusammen, denn Alkohol vernebelt so ein bisschen die Sinne und beim Yoga möchten wir uns ja auf unsere Sinne sozusagen konzentrieren. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass Yoga ein lebenslanger Prozess ist und dass man es nicht davon abhängig machen kann, ob du jetzt ein guter Yogi oder eine gute Yogini bist, was auch immer das sein soll, wenn du kein Alkohol trinkst oder Alkohol trinkst. Ich finde, das ist ein Prozess und wir starten alle an einem anderen Punkt. Und wichtig ist, dass es der eigene Prozess ist und dass man sich das eben so kreiert, wie das zu einem selbst passt. Darum geht es ja auch beim Yoga. Zu schauen, was passt zu mir, was bin ich, wer bin ich und wie kann ich ein erfülltes Leben führen. Und jetzt gehen wir aber in eine extremere Richtung, nämlich in die Richtung Sucht. Und ich bin ein Mensch, der schon von einigen Sachen süchtig abhängig war und bin da ganz gespannt und freue mich da, dass ich hier einen ganz professionellen Menschen an meiner Seite habe, den Ole. Und ich bin schon ganz gespannt, was er uns darüber zu sagen hat. Hallo Ole, schön, dass du heute hier bist. Mal wieder, du warst ja schon mal im Yoga Strong Podcast. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal, wer bist du so und was machst du?
Ja, hallo Alexa. Ich bin Psychotherapeut, genauer Verhaltenstherapeut, mache ambulante Psychotherapie, sowohl in der Anstellung, in der Spezialambulanz hier in Mannheim, als auch in der Privatpraxis. Genau, in Ludwigshafen. Und ja. Genau, behandle Leute, alle möglichen Leute. In der Spezialambulanz sind es Tinnitus, Schmerz und Trauma. In meiner Privatpraxis vor allem Abhängigkeitserkrankte.
Ja, wir kennen uns ja schon länger, Ole, damals aus Studienzeiten noch. Und da habe ich auch ein bisschen mitbekommen, was du schon machst. Du hast ja schon so viele unterschiedliche Bereiche auch gesehen. Du hast dich jetzt ja spezialisiert und wir sprechen heute über Sucht, also einer deiner Gebiete auch. Was ist denn eigentlich eine Sucht?
Ja, also da streitet man sich immer noch und jetzt aktuell sogar ein neues Klassifikationssystem veröffentlicht worden, der ICD-11, der in Deutschland ja so das gültige Nachschlagewerk für Erkrankungen ist. Und der auch so ein bisschen festlegt, was ist eine Störung, was ist keine Störung. Und genau, eine Abhängigkeitsstörung, wenn man es jetzt mal so ganz nach Kriterien abstottert, ergibt sich jetzt nach dem ICD-11 noch aus 6 Kriterien, von denen man 3 erfüllen muss. Ein Kriterium ist ein Verlangen zu konsumieren. Ein zweites Kriterium ist ein Kontrollverlust bezüglich Beginn, Menge, Ende des Konsums. Das ist so, sind so die psychischen Faktoren der Abhängigkeit, ne? Also Verlangen, Kontrollverlust. Dann gibt es 2 körperliche Kriterien. Das sind Entzugssyndrome, ne? Also wenn man die Substanz nicht mehr nimmt, dass es einem dann irgendwie, dass man das merkt, ne? Mit Schwitzen, Zittern. Das kennt man ja wahrscheinlich so von Alkohol oder von Filmen, ne, dass die Leute dann zittern, schwitzen, rot werden. Das 4. wäre Toleranz. Das heißt, dass man deutlich mehr konsumieren muss, um die gleiche Wirkung zu erzielen, ne, dass der Körper sich da schon anpasst an die Substanz. Das sind so die körperlichen Aspekte. Und dann gibt es noch 2 So verhaltenssoziale Aspekte, also dass man seine Interessen vernachlässigt zugunsten des Konsums, ne? Dass man vielleicht nicht zu Freunden geht, wo man nicht konsumieren kann, dass man ne, vielleicht auch nicht irgendwo länger ist, wo man nicht konsumieren kann, oder dass man auch seine Hobbys vernachlässigt, Dinge auf der Arbeit vernachlässigt zugunsten des Konsums. Und das Letzte wäre fortgesetzter Konsum trotz schädlicher Folgen. Also zum Beispiel, dass man vom Arzt empfohlen bekommt, nicht zu trinken wegen einer OP oder sowas und man macht es trotzdem. Ne? Also ganz klare Schäden, wenn man weiter konsumiert. Und diese sechs Kriterien, davon muss man drei erfüllen innerhalb von einem Monat. Dann würde man als Abhängiger gelten, sozusagen, oder als Mensch mit einer Abhängigkeitserkrankung.
Das finde ich voll spannend, weil wenn ich mir mal überlege, wie viel ich früher getrunken habe, wie viel ich früher geraucht habe, ja, dann frage ich mich echt, hey, wie schnell ist man denn da eigentlich in der Sucht drin? Und ich hatte das tatsächlich mit Alkohol, mit Zigaretten und das Schlimmste war Zucker, als ich nicht mehr so viel Zucker gegessen habe, tatsächlich. Also ich habe jeden Tag Spezi getrunken. Ich habe so viel Schokolade gegessen. Es war wirklich mehr als ungesund. Und ich wurde dann eben davon auch krank tatsächlich. Ich habe damals eine Fructoseintoleranz bekommen und musste dann von heute auf morgen auf Zucker verzichten und habe richtige Entzugserscheinungen bekommen. Genauso wie mit dem Rauchen aufhören. Und als es war alles so, wo ich mit meinem Yoga-Weg angefangen habe, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, Alkohol, na, ich habe fürs Wochenende gelebt und ich glaube, so geht's vielen, dass man fürs Wochenende lebt, dass man Alkohol konsumiert und ich trinke immer mal wieder ein bisschen Alkohol, nicht mehr viel, vielleicht dreimal im Jahr, viermal im Jahr, und also momentan und finde es aber ganz spannend, wie viel Sucht eigentlich in unserer Gesellschaft da ist, oder? Wie siehst du das, wie unsere Gesellschaft da in Bezug auf Sucht, wie die verteilt ist?
Extrem, also ich würde sagen, Abhängigkeitserkrankungen sind so unter den Top 10 der gesundheitsschädlichsten Dinge, die in der Gesellschaft so ausgesetzt ist. Und fordert extrem viel, also im Falle von Alkohol extrem viele Leben tatsächlich, ne? Und auch große Kosten für die Gesellschaft. Und gerade im, wenn es um psychische Störung, mentale Gesundheit geht, würde ich sagen, ist Abhängigkeitserkrankung großer schädlicher Einflussfaktor, aber in unserer Gesellschaft einfach so arg verankert, ne? Irgendwie, wir sind auch so eine Gesellschaft, die ja viel funktionieren möchte und die dann auch irgendwie bereit ist, dafür einen Preis zu bezahlen.
Ja, es ist echt sehr, sehr ernüchternd. Ich habe damals, als ich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen bin, und das war ja so für mich, war ja auch später in Kliniken, aber damals in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das war für mich ganz schrecklich. Das war für mich so sehr viel gegen meinen Willen. Da lief meiner Meinung nach ganz viel nicht so, wie es laufen sollte. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich da angefangen zu rauchen, weil ich das ausgleichen musste. Dieses, wo ich dann sage, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, um dieses Ganze, was auf mich einprasselt, so ein bisschen um ein Ventil zu finden. Sind Suchterkrankungen oder Sucht oder Abhängigkeiten da oftmals ein Ventil oder wie würdest du sagen, warum wird man überhaupt da süchtig? Denn jeder weiß doch, hey, nicht gut. Weder Rauchen noch Zucker noch Alkohol oder sonstiges.
Ja, also da gibt es so verschiedene Modelle. Früher hatte man ja so ganz klar die Vorstellung, man konsumiert eine Droge, die wirkt im Gehirn außergewöhnlich schnell im Vergleich zu anderen Substanzen. Vielleicht auch, um auch auf Zucker einzugehen, wo man ja aktuell noch sagt, okay, das ist keine Abhängigkeitserkrankung, obwohl das extrem viele Parallelen hat. Ne? Genau wie bei Essstörungen, da ist man sich noch, da streitet man sich so ein bisschen und bisher kategorisiert man das noch in unterschiedliche Kategorien, obwohl ganz viele Mechanismen ähnlich laufen. Ne? Zucker geht ja schnell in die Blutbahn, dann ins Gehirn, ne? Aber Drogen gehen wirklich direkt ins Gehirn, ne? Also über ganz schnelle Wege wirken die im sogenannten Belohnungssystem und schütten sowas aus, also was wir so als Zufriedenheit, warmes Gefühl im Bauch empfinden, sowas Wohltuendes. Ja? Und ich glaube, das macht ja jeder mal in seinem Leben, so eine Erfahrung, man konsumiert was und merkt unglaublich schnell, da tut sich was. Ne? Also das erste Mal Alkohol trinken, das erste Mal eine Zigarette rauchen, da merkt man, da passiert was. Und ich würde sagen, damit hat das Gehirn so gelernt, da gibt es etwas, was unheimlich schnell wirkt. Und dann kommt ein zweiter Faktor hinzu, nämlich das, was du wahrscheinlich erlebt hast auch in dieser Zeit, da ging es dir ja wahrscheinlich auch nicht so gut. In so einem Moment kann ich darauf zugreifen. Ne? Ich weiß dann, da gibt's was, mir geht's gerade nicht gut, da gibt's was. Das ändert zumindest jetzt mal unmittelbar meinen Zustand. Und wenn man, ich sage immer, wenn man am Ertrinken ist, ne, dann greift man nach allem, was man da so findet. Gerade in Stresszeiten oder in Zeiten von nach schwierigen Lebensumständen können wir oft nicht langfristig denken. Wie du sagst, jeder weiß, dass das nicht gut ist, aber so weit können wir in so einem Moment nicht denken, sondern wir greifen sozusagen nach jedem Strohhalm. Und dann lernen wir, ne, diesen Zustand öfter mit diesem Mittel zu regulieren. Und dann beginnt so eine Lerngeschichte im Gehirn. Ne? Du bist einsam, rauch eine. Du bist einsam, rauch eine. Ne? Und das, diese Wiederholung der Wiederholung bildet ein sogenanntes Suchtgedächtnis. Ne? Und das macht dann den Süchtigen auch aus, ne? Dass er da in Momenten der Einsamkeit sofort an ein Suchtmittel denkt.
Glaubst du, also bei mir war das oft so, also egal was, also gerade Rauchen oder Alkohol, dass ich wirklich geflüchtet bin. Aus irgendeiner Situation raus oder aus meinem Alltag raus oder mal kurz hier mit Alkohol gerade, weil ich so, ist gerade so viel bei mir los, dann einfach abschalten, ne, feiern, Alkohol. Siehst du das auch so, dass es eine Flucht ist?
Ja, absolut. Das ist, also am Anfang beginnt das ja oft als Genuss. Und das ist in unserem Gehirn tatsächlich auch mit unterschiedlichen Mechanismen versehen. Also wenn wir Genuss suchen, ne, das ist was sehr Gesundes. Ne? Unser Körper ist da sehr beschäftigt mit, der ist neugierig, ja, der sucht. Wenn wir aber einsam sind und dann konsumieren, dann ist es eine Flucht. Ne? Wir suchen eigentlich nicht nach was, sondern wir versuchen einfach nur wegzukommen von diesem Zustand. Ne? Das ist dann diese Flucht. Und das kippt tatsächlich in der Suchtentwicklung irgendwann, dass man sagt, ich konsumiere jetzt eigentlich nicht mehr, weil ich neugierig bin auf den Effekt oder weil ich etwas Neues erleben möchte, sondern ich möchte einfach nur weg aus meinem Kopf sozusagen.
Das finde ich voll spannend, weil da ist ja wieder so die Brücke zum Yoga. Beim Yoga geht es ja genau darum, hey, ich bin in mir, ich schaue, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich gerade, wie ich reflektiere, ich gebe mir das, was ich brauche. Und ich habe so das Gefühl, dass es so einfach ist, wenn, also bei uns in der Gesellschaft, dass es mehr anerkannt ist, zu sagen, hey, ich schaue weg, ich betäube manche Dinge, ich schaue weg, mache immer weiter, ich funktioniere, anstatt wenn ich mal merke, boah, ey, da ist was, das hat mich verletzt. Das meiste fängt ja so an, boah, irgendwie, das fühlt sich nicht gut für mich an. Ich schaue dahin und ich räume das auf.
Ja, extrem. Ich meine, das ist ja auch eine harte Lektion, glaube ich, die man so im Leben so lernen muss, dass man es anderen vielleicht auch mal nicht recht macht oder Halt sagt oder Stopp und so ein bisschen unbequem auch wird für andere. Ähnlich wie man ja, ne, wenn man eine Stunde Yoga macht, ich mache jetzt auch regelmäßig Yoga, dann kommen so Dinge auch mal hoch und man bleibt aber da, ne? Man geht nicht raus, sondern man bringt sich da so ein bisschen durch, man hält das auch ein bisschen aus und das ist aber auch mitunter unangenehm. Also ich weiß das auch, ich bin ja auch Ex-Raucher, ja, und kämpfe auch damit. Das ist manchmal ganz schön unangenehm, ne, das auszuhalten, aber es geht. Und ja, das ist dann sowas, wofür man oft keine Zeit hat. Ne? Stellt man sich vor, man arbeitet 8 Stunden, ne? Man hat dann noch ein Haus oder ich weiß nicht was, ne, was die Menschen alles so machen in dem Alltag, hat man diese Zeit oft nicht mehr übrig.
Und das ist so schade, weil genau das das Leben beziehungsweise die mentale Gesundheit ja so beeinträchtigt. Wenn ich mal überlege, wie mich das beeinträchtigt hat, also ich habe wirklich dreimal in der Woche gut getrunken früher. Und das war auch ein Muss tatsächlich, ne? Und war auch zu der Zeit völlig in Ordnung, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, war das mal die Phase, jetzt darf das auch wieder aufhören. Und da habe ich gemerkt, wow, okay, was mache ich denn oder wie fühlt sich das an ohne Alkohol? Irgendwie fehlt da total was. Ne, irgendwie war das plötzlich dann so eine Leere, wo ich sagte, oh nee, ich will eigentlich trinken, wenn mir das dieses Gefühl gibt, was auch immer. Und glaubst du, gerade bei jungen Menschen jetzt auch, ich finde so diese gerade Teenager-Zeit, okay, es kommt immer ganz drauf an, glaube ich, woher man kommt. Bei uns auf dem Land ging das mit 14 los,
okay.
dass man getrunken hat. Bei manchen geht es später los. Und ich kenne wirklich welche, die dann, seitdem sie 14 waren, jedes Wochenende getrunken haben und jetzt mit 30 immer noch jedes Wochenende trinken und jeden Abend nach dem Arbeiten das Feierabendbier oder das zweite, das dritte trinken müssen. Kann man das auch an der Anzahl sagen, ab wann man alkoholabhängig ist?
Nee, das würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich einen argen Hinweis darauf. Also ich würde sagen, wenn jeden Tag 3 Bier getrunken werden, dann würde ich schon sagen, okay, da ist irgendwie was los. Es gibt so einen medizinischen Grenzwert für Männer und Frauen. Bei Männern ist das so 0,3 Bier pro Tag, gilt, also wenn es darüber geht, als riskanter Konsum. Bei Frauen ist es die Hälfte. Frauen sind physiologisch da anders aufgebaut, weshalb die Alkohol wirklich nur zur Hälfte so gut vertragen wie Männer.
Spannend.
Ja. Und wenn man diese Menge überschreitet, dann kann man langfristig auf jeden Fall mit körperlichen und psychischen Schäden rechnen. Das ist so eine Menge für als Richtschnur. Aber ich würde sagen, die Abhängigkeit, also dieser Mechanismus des Suchtgedächtnisses, ne, dass man bestimmt in bestimmten Momenten, ne, ganz stark dieses drogensuchende Verhalten zeigt oder alkoholsuchende Verhalten, das würde ich sagen, ist so ein qualitativer Kipppunkt. Also da gibt es wirklich dann so einen Kipppunkt, wo ich sagen würde, es gibt auch Menschen, die hart konsumiert haben eine ganze Weile, aber die sind nie zu diesem Kipppunkt gekommen, weil es ihnen vielleicht auch gut ging. Ich würde sagen, die mentale Gesundheit ist der Dreh- und Angelpunkt der Sache. Wenn es dir im Leben immer gut geht, ich meine, es ist ein optimaler Zustand, in dem ich bestimmt noch nie war, dass es mir immer gut ging, aber dann hat man auch nicht so ein Risiko, ne? Das Risiko kommt, ich sage immer, die Kette reißt am schwächsten Glied, wenn der Stress kommt. Ne? Wenn die Kette unter Zug gerät, dann reißt sie. Und wenn sie aber nie unter Zug gerät, ne, dann hat man vielleicht trotz hohem Konsum nie diese Gefahr.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Wunschvorstellung, dass man so, dass immer alles gut ist, ne? Dass, also ich kenne niemanden, ehrlich gesagt, bei dem das so ist. Und ich finde es ganz, ganz spannend, wie die mentale Gesundheit da auch im Zusammenhang steht. Und ich mache gerade meinen Online-Kurs, meinen neuen, über die Yoga-Routine, über Gewohnheiten. Und da kam mir gerade dieses, hey, das ist ja eigentlich auch nur eine Gewohnheit. Ne? Gerade zum Beispiel jetzt die Zigarette nach dem Aufstehen, mit dem Kaffee. Ne, die Pausen, ne, sind ja alles Gewohnheiten. Wie würdest du sagen, kann man das dann überhaupt schaffen, solche Gewohnheiten wirklich zu unterbrechen?
Also ich würde sagen, bei der Abhängigkeitserkrankung hilft wirklich am Anfang so ein bisschen externer Druck. Ne? Das sind ja auch häufig, die Leute kommen in Behandlung, weil die Partner sagen, die Familie sagen, die Freunde sagen, das geht nicht mehr, ich kann mit dir nichts anfangen. Also bei Alkohol ist es ja dann auch häufig so ein Erkennungsmerkmal, dass jemand dann auch blöd wird, ne, auf einer Party, seine Persönlichkeit irgendwie auch ändert, ne, nachdem er getrunken hat. Und seine Gewohnheiten zu ändern, ist gar nicht so leicht. Ne? Also mit so externem Druck, ne, da kämpft man erstmal so innerlich mit, dass man sagt, oh, ich möchte eigentlich, aber mir hat es da zum Beispiel auch jetzt beim Rauchen unheimlich geholfen, ne, dass ich jeden Freitag zum Beispiel dann mein Yoga hatte. Ja, ich wusste dann um 18 Uhr. Und für mich selber wäre das schwer gewesen. Ich bin froh gewesen, dass ich irgendwo hin konnte, wo dann mich jemand anleitet. Ich glaube, so für mich alleine war das unheimlich schwer. Ich würde sagen, sich da Hilfe zu holen, ist einfach eine gute Idee, ne? Gerade am Anfang, um seine Gewohnheiten zu ändern, ne, extern sich Hilfe holen. Das kann ja auch dann eine Behandlung sein, ne? Also ein Psychotherapeut ist ja auch so jemand, der einem dabei hilft, seine Gewohnheiten zu ändern, weil es manchmal unheimlich schwer ist, die zu ändern. Oder eine Suchtberatungsstelle, oder andere Hilfsangebote, in Anspruch zu nehmen, ne, in so einem Prozess.
Ja, ich weiß noch, was mir beim Rauchen voll geholfen hat. Ich habe beim Rauchen tatsächlich, weil ich auch so Gewohnheiten hatte, ich habe mit Yannick, mit meinem Partner gesprochen und habe ihn gebeten, dass egal wie ich dann drauf bin, dass das mir ausredet, ne, und alles dafür tut, um es mir auszureden, ne. Und ich so, ich rauche jetzt eine, sagt, nee, das ist doch jetzt, ach, Alexa, komm, jetzt bist du so weit gekommen. Und ich so, nee, ich will jetzt nicht. Nee, jetzt komm, jetzt machen wir das nicht und so. Und haben dann wirklich diskutiert und es hat mir mega geholfen, mich aus diesem jetzt direkt, ich muss jetzt rausstürmen zu bringen. Auf der anderen Seite habe ich ätherisches Pfefferminzöl genommen und hab einen Zahnstocher reingetunkt und habe den in den Mund genommen und so dran gezogen. Das kannte ich aus der Schweiz. Aus der Schweiz gibt es ja so Menthol-Zahnstocher tatsächlich. Und daran habe ich mich erinnert und ich brauchte irgendwas. Und das hat mir dieses Zuggefühl gegeben und hat mir richtig gut geholfen. Und da die Mischung und dann dieses durchzuhalten und auch da mich zu informieren, zu wissen, hey, eigentlich ist der Körper nur so und so lange abhängig und der Rest ist alles in meinem Kopf.
Total. Also das, was du ja beschreibst, das nennt man Suchtdruck so im Fachkreis. Also ne, ich komme, das ist bei mir so, ich komme von der Arbeit heim, ne, habe meine Jogginghose angezogen, ne, und dann wäre die Zeit gekommen, eine Zigarette zu rauchen. Ja. Und in dem Moment erinnert sich mein Körper, ne, und sagt, jetzt rauch eine. Ja, das ist jetzt das Beste, was du tun kannst. Und diesen Moment zu überbrücken, ne, mit einem starken Reiz. Ja. Also wie bei dir ein starker Geruch, ein starker Geschmack. Das nennt man dann auch so Skills, ne? Also um sich so emotional zu regulieren, dass man sich einem starken Reiz aussetzt. Bei mir ist es oft auch das Laufen gewesen, ne? Ich bin dann raus und gerannt eine Stunde, ne? Bis ja, da spürt man auch nichts mehr, ne? Nachdem man eine Stunde gerannt ist. Da ist so ein Suchtdruck dann auch egal. Oder man macht eine Stunde Yoga. Ich meine, nach einer Stunde Yoga fühlt sich die Welt auch wieder ganz anders an als vorher. Das sind ja so Dinge, die dann das Suchtgedächtnis so nach und nach zerlegen, ne? Also das Suchtgedächtnis sagt nach der Arbeit rauchen und umso öfter man diese neue Gewohnheit macht, umso öfter, ne, gibt es so eine alternative Option, dass man sagt, ah ja, ich könnte aber auch laufen gehen.
Ja, wie ist es denn jetzt? Du hast ja vorhin schon gesagt, mit dem externen Druck, wenn ich jetzt daran denke. Und Janik hätte zu mir damals gesagt, Alexa, ich will jetzt, dass du mit dem Rauchen aufhörst, dann sind wir nicht mehr zusammen. Dann hätte ich wahrscheinlich in mir drin rebelliert und gesagt, ganz ehrlich, Janik, dann sind wir halt nicht mehr zusammen, ne? Und
Ja.
wäre dann total in die Trotzphase gekommen. Und ich kenne Leute, die rauchen und würde mir so sehr wünschen, dass sie aufhören, aber kann jetzt ja auch nicht sagen, hey, hör jetzt auf zu rauchen. Wie siehst du das? Muss diese Motivation von einem selber kommen? Und wenn ja, wie kommt man dahin?
Also das ist ganz spannend, was du beschreibst, auch mit deinem Partner. Ich denke, einmal muss die Motivation auf jeden Fall aus dem Innen kommen, aber jeder hat diese Motivation. Jeder von uns hat diese Motivation, sich langfristig günstig zu verhalten. Das ist in uns allen drin. Ich glaube, das Einzige, was uns fehlt manchmal, ist so das Selbstvertrauen, dass das auch machbar ist, dass wir das auch aushalten können. Also uns selber auch so zu vertrauen. Und als Außenstehender kann man da gerade bei Abhängigkeitserkrankungen was sehr Effektives machen. Nämlich jemanden auch für seinen Konsum sozusagen wertzuschätzen. Das hört sich erstmal seltsam an, aber zu sagen, ja, rauch ruhig. Ich kann das verstehen, dass man auch mal abschalten möchte. Also quasi paradox zu reagieren auf Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. um dann diese Motivation eben nicht in diesen Trotz jemanden zu bringen, sondern eher in so ein, ja, keine Ahnung, eigentlich will ich es ja nicht. Ja. Also jemanden selber sozusagen zu dieser Motivation zu führen, dass es doch günstig sein könnte, aber ihn selber entdecken lassen, ne? Nicht von außen da so auf einen einzureden und zu sagen, nein, das ist nicht gut und lasst es. Da würden wir alle trotzig werden, weil warum sollte uns das auch jemand verbieten? Ne? Wir sind schon freie Menschen, wir dürfen uns schon so zerlegen, wie wir wollen. Wir dürfen so viel trinken, so viel rauchen, wie wir wollen, ja. Also, wieso sollte uns das jemand verbieten dürfen?
Ja, was mich das Yoga mega gelehrt hat, ist so die Selbstkontrolle. Und als ich, also ein Grund war wirklich, als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin damals und ich habe ja echt viel geraucht und habe dann gemerkt, boah, ich will mehr ins Yoga, aber hey, irgendwann will ich mal Yogalehrerin sein. Und dann kann ich doch nicht die ganze Zeit rauchen. Und ich finde das auch für mich gerade, ich war letztes Jahr in einer Yogastunde und die Yogalehrerin hat davor geraucht, danach geraucht. Und das hat so für mich persönlich nicht zusammengepasst einfach. Das ist so meine Meinung, wo ich sage, hey, es passt nicht ganz zu dem Bild, was wir, das ist nicht Yoga, das ist dann Gymnastik auf der Matte. Klar, wir können nicht alle hier perfekt sein und darum geht es auch überhaupt nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, die für mich einfach gar nicht so ganz zusammenpassen, auch wenn es jeder für sich selbst entscheiden darf. Und das war für mich eben Rauchen und Yoga. Und ich habe ja geraucht und wollte Yogalehrerin dann auch werden. Und das war für mich auch so eine Motivation und habe dann Yoga genutzt, um so meine Selbstkontrolle da zu steigern. Und da habe ich jetzt auch eine extreme Disziplin für mich aufgebaut. Und zwar für mich am Anfang, die ersten 2 Jahre, jedes Mal, wenn ich jemanden rauchen gerochen habe, sozusagen, ich war, okay, vielleicht doch jetzt, ne? Und jetzt bin ich so, dass mein Körper wirklich, wenn jemand raucht, dann stinkt das so sehr für mich, dass ich mich wegsetze, dass ich sage, boah, bitte kannst du nicht neben mir rauchen. Ich merke das schon, das tut mir nicht gut. Und das finde ich voll spannend, wie sich meine Haltung dazu geändert hat. Und Yannick sagt immer, Alexa, ne, du bist unmöglich. Früher rauchst du und jetzt setzt du dich von Menschen weg und sagst, boah, das stinkt. Wie kannst du eigentlich nur? Ja, wie kann ich nur? Wie konnte sich das so ändern, Ole?
Ja, ich glaube, wir sind halt clever. Also unser Gehirn macht unheimlich viele Dinge, ohne dass wir das merken. Und ich glaube, so über eine Zeit, ne, das schafft man sich auch so Abwehrmechanismen. Ich finde, gerade beim Rauchen, das hat mir tatsächlich auch immer geholfen schon, sich auf den Gestank zu konzentrieren, ne? Also seine Aufmerksamkeit vor allem auch auf Aspekte zu legen, die extrem unerwünscht sind für einen, ne? Und für mich war das schon immer der Gestank, vor allem an meinen Händen. Ja, oder wenn ich meine Frau küsse, ne, und die sagt, oh, das stinkt nach Zigarette. Das war für mich schon immer so ein, wo ich schon immer in mir, in meinem Herzen so gemerkt habe, oh, das tut mir irgendwie weh, dass das so ist. Und wenn man so beginnt, sich auf diese Aspekte zu konzentrieren, dann, ja, dann, wir haben ja auch so ein neuronal, so ganz schnelle Bewertungssysteme und die kippen dann irgendwann. Ne? Irgendwann ist es dann nicht mehr, ah, ich rieche so einen Genuss, sondern ich rieche so einen Feind, so einen Todfeind. Ne? Weg mit dem. Also das sind halt so neuronale Mechanismen und wir sind unheimlich gut darin, uns auch im Gehirn neu aufzustellen, ne? Wenn wir unsere Gewohnheiten ändern.
Ja. Was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand gerade merkt, hey, ich weiß nicht, aber vielleicht mache ich die ein oder andere Sache zu oft und ich weiß eigentlich, es tut mir nicht gut, weil wir wissen es ja, dass Rauchen tödlich sein kann, genauso wie andere Dinge. Das ist nun mal so. Und ja, ich weiß, auch andere Dinge können tödlich sein. Aber ich sag mal halt, mein Körper ist so mein Tempel, wo ich halt so merke, hey, wenn ich den gut behandle, geht es mir auch mental viel, viel besser nun mal. Ich habe mehr Lebensqualität. Ich glaube, das kann niemand bestreiten. Wie würdest du sagen, kann man denn jetzt anfangen? Man weiß, ah ja, gut, jetzt habe ich schon wieder so einen Podcast gehört über Sucht, aber gut, jetzt habe ich es wieder gehört, aber was jetzt?
Ja, ich glaube, für sich erstmal festzustellen, ob es da ein Problem gibt, ist ganz wichtig. Ich meine, man kann ja mal in eine Suchtberatungsstelle gehen, die gibt es ja überall in Deutschland. Von der Caritas, von der Diakonie, vom BBLV, vom Drogenverein. Es gibt wirklich in Deutschland unwahrscheinlich viele Anlaufstellen für sowas, wo man ne, im Schutz der Schweigepflicht, im Schutz der Anonymität einfach hingehen kann, auch ohne irgendwelche Kosten und erstmal mit jemandem sprechen kann. Ne? Das ist ja oft einer der ersten Schritte, aber man kann ja auch mal mit seinem Partner sprechen, Partnerin, mit seinen Freunden und das Problem vielleicht erstmal so evaluieren, erstmal so gucken, ist da überhaupt was oder wie geht es mir denn ohne und wo möchte ich eigentlich hin und werde ich da irgendwie gehindert dran?
Ole, weißt du was? Gerade wo du das gesagt hast mit den Suchtberatungen und Therapien, es ist ja, also ich habe mich da gerade rangefühlt und ich wette mit dir, dass 90% sich jetzt denken, ganz ehrlich, ich bin noch nicht krank genug, ich bin noch nicht süchtig genug, warum soll ich das machen? Ganz ehrlich, nur weil ich jetzt hier meine 5 Zigaretten am Tag trinke oder meine 3 Bier am Tag. Ganz ehrlich, warum sollte ich das machen?
Ja, und ich würde sagen, das ist vielleicht irgendwie die Schwierigkeit, die Menschen halt auch konsumieren zu lassen. Also wirklich auch zu akzeptieren, dass die Leute das tun und zu warten, bis sie selber so weit sind, ne, daran etwas zu ändern. Ich denke, davor kann man vielleicht immer nur auf sich hören. Ich denke, das ist etwas, was ich jetzt auch gelernt habe. Ich meine, aus meiner frühesten Biografie, aber auch aus meiner aktuellen Situation. Wie gehe ich denn mit Menschen um, die viel konsumieren und wo ich auch merke, dass mich das stört? Und manchmal kann es sein, dass ich Abstand zu diesen Menschen suchen muss und ihnen auch sagen muss, ne, ich habe dich gern, aber so nicht. Also so kann ich nicht mit dir Zeit verbringen oder so kann ich das auch nicht. Und ich, ne, also, dass man den Leuten schon den Freiraum lässt, das zu tun. Und ich denke, jeder, der den Podcast hört, der wird gerade in Bezug auf Alkohol sich denken, was? 0,3 Bier pro Tag ist maximal, sollte ich eigentlich trinken? Der wird denken, ne, da werden dann so Mechanismen angeschmissen wie, ach, weiß gar nicht, so schlimm kann es nicht sein, ich vertrag mehr, oder, ne? Und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, jeder muss für sich selber irgendwann feststellen, dass es nicht geht. Für dich war das Yoga, ne, dass du gesagt hast, wie ist eigentlich mein Selbstbild, ne? Als Yogalehrerin kann ich da rauchen? Das passt irgendwie nicht zu mir, ne? Und bei mir war das ähnlich, ne? Wenn ich jetzt irgendwie Psychotherapeut bin, einerseits und andererseits vielleicht auch irgendwann Vater oder so, ne? Wie passt es zu mir, dass ich dann von der Arbeit kommen und gestresst alleine eine rauchen will, passt es zu meinem Selbstbild, wenn dann Kinder irgendwie daheim sind oder wenn ich in die nächste Therapiesitzung gehe, dass ich eigentlich davor gestresst eine geraucht habe, das passt nicht zu mir. Und das muss jeder für sich selber, glaube ich, feststellen. Und ich finde es ganz toll, was du gesagt hast. Man muss eben nicht perfekt sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da keinen Druck zu machen und zu gucken, passt es zu meinem Selbstbild? Und ja.
Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich nicht dafür zu verurteilen. Na, weil bei mir war das auch so, ich habe 10 Jahre lang geraucht, ne, von 17 bis 27. Und das war für mich so. Ja, einfach, ja, es waren schon viele Situationen, wo ich gedacht habe, boah, eigentlich habe ich keinen Bock zu rauchen, aber ich brauche es, ne? Und ich verurteile mich jetzt dafür nicht, ne? Aber ich bin unglaublich froh, dass ich den Weg gegangen bin, weil ich einfach merke, hey, was tut das jetzt mit meinem Körper einfach, ne? Und ich hatte jetzt, wir waren vor kurzem mal unterwegs und haben getrunken und ich, trinke eh sehr selten, ne? Und habe dann meine 2, 3 Wein getrunken und habe dann am nächsten Tag gemerkt, boah, Janik, mein Kopf und ich fühle mich so schlapp und habe das so richtig den Kater gehabt, den ich früher wahrscheinlich nicht gehabt hätte nach den wenigen Alkohol, weil ich es halt irgendwie gewöhnt war. Und habe dann einfach gemerkt wieder, wie sich das auf meinen Körper auswirkt und habe gesagt, gut, jetzt bin ich wieder das nächste halbe Jahr, brauche ich jetzt wieder nichts so, ne? Einfach. Und ich glaube, dass wenn man da so urteilsfrei rangeht und sagt, hey, es ist völlig in Ordnung, dass ich früher das und das gemacht habe oder jetzt auch noch mache, aber für mich ist es nicht das, was ich einfach widerspiegeln möchte. Für mich nicht, für andere nicht. Das ist nicht, ich denke mir auch immer, ich bin so ein Vorbild. für Menschen, auch wenn wir uns das so gerne irgendwie wegschieben und sagen, boah, ja, der macht das doch auch oder der macht das ja auch. Aber ich denke mir auch so, hey, ich möchte schon irgendwie so ein bisschen besser mal ab und zu was hinterlassen. Und auch wenn mich jetzt meine Nichte, mein Neffe oder meine Neffen sehen, möchte ich schon, dass sie halt sehen, hey, okay, die Tante Alexa, die raucht nicht, die schaut da nach sich. Vielleicht ist das auch was, woran sie sich dann ein Beispiel nehmen, wer weiß.
Total. Also das ist auch absolut, das treibt mich auch an. Zumal ich merke, seitdem ich nicht rauche und ins Yoga gehe, laufen gehe, wie ich mich fühle, ne? Ich fühle mich kräftig, stark. Das ist schon, also ich glaube, so viel Druck braucht man von außen gar nicht. Wenn man diese Erfahrung mal gemacht hat, wie es einem damit geht, dann ist das ganz schnell auch verankert, dass man sich denkt, eigentlich möchte ich mich immer so fühlen. Und gerade, ja, genau, ich finde das extrem wichtig, auch aus wieder meiner eigenen Biografie, Menschen ständig zu beobachten, die konsumieren, gibt einem schon auch so das Weltbild, dass man denkt, anscheinend ist es so der way to go. Ja, man ist gestresst, ah ja, dann trinkt man was oder man raucht oder man konsumiert andere Dinge, ja. Anscheinend ist das, macht man das so, ja. Und das gibt, glaube ich, Kindern auch eine ganz arge Perspektive, wenn sie Menschen sehen, boah, die sind voll gestresst, aber die flippen jetzt nicht aus, sondern die dehnen sich jetzt vielleicht mal kurz, atmen mal tief durch, ne, und regulieren sich so runter. Es dauert vielleicht länger, aber das ist für Kinder ganz wichtig, wenn die das beobachten. Wie gehen die Erwachsenen damit um?
Ja, so, so spannend, ne? Was möchte man für sich und für andere? Und da sind wir wieder so in der ganz großen Frage. Ulle, gibt's noch irgendwas, wo du sagst, hey, das haben wir jetzt noch vergessen oder das möchtest du noch abschließend sagen?
Nur, was ich einfach auch wichtig finde, ist, dass dieses Thema manchmal auch einen so das Leben begleiten kann und dass es immer auch wieder so, es gibt so ein Zitat von so einem Psychoanalytiker, ich weiß den Namen jetzt gar nicht mehr, aber das, oder ich weiß nicht, von wem es kommt. Das Leben ist ein, ist gekennzeichnet durch ständige Rückfälle. Das fand ich ein gutes Zitat. Und man, das ist auch so ein ongoing Prozess, wo man einfach immer wieder so aufstehen muss, ne? Irgendwann wird umgeworfen, man steht wieder auf, ne? Ich glaube, das begleitet einen so durch das Leben und da nicht den Mut zu verlieren, irgendwie in eine Richtung zu gehen, die man wertvoll findet. Genau.
Danke dir. Ja, ich finde es auch voll spannend, was du jetzt noch gesagt hast, weil wie oft ich rückfällig geworden bin. Ich denke mir, ja, die hat mit Rauchen aufgehört, alles gut, ne? Boah, ey, das war ein Weg, ne? Ich bin voll oft rückfällig geworden. Ich war voll oft enttäuscht von mir, da auch sozusagen, hey Alex, das ist in Ordnung, weiter, ne? Hat mir auch Janik geholfen, der gesagt hat, hey, nicht so schlimm, ne? Jetzt, das vergessen wir machen weiter. Ne? Da auch einfach die ständige Kommunikation zu haben und da, trotzdem so meinen Weg zu gehen, auch wenn ich merke, hey, es ist verdammt schwer. Auf der anderen Seite, wenn ich da jetzt darüber nachdenke, bin ich einfach so unglaublich stolz auf mich, dass ich immer weitergemacht habe. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das mir einfach da niemand mehr nehmen kann.
Absolut, ja.
Ja, ja, Ulle, wenn man sich mit dir verbinden möchte, wo findet man dich denn?
Ja, ich bin ja in meiner Privatpraxis tätig und da findet man auch meine Kontaktdaten. Psychotherapie-denzler.de ist eigentlich ziemlich eingängig. Genau, da versuche ich eben ein Kontaktansprechpartner zu sein für Menschen, die Hilfe brauchen. Und genau, da kann man am besten Kontakt zu mir aufnehmen.
Ich verlinke das auch hier unter dieser Podcast-Folge. Und jetzt kommt gerade mein Welpe nach Hause, der hat jetzt seine wilden 5 Minuten, ihr könnt es bestimmt hören. und das ist jetzt ein perfektes Ende. Danke dir, Ole, dass du hier warst und dass du uns da so ein bisschen mit reingenommen hast in dieses ganze Thema Sucht und bis ganz bald.
Ja, danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
Sehr gerne. Okay. Ja, gut. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.